Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Wow, was für Money Teaching. Eigentlich könnten wir alle heimgehen. Gott wohnt im Zelt wie im Haus. Was soll ich da noch sagen? Dankeschön, Babsi. Hey, kennt ihr, jede Nation braucht einen MJ. Michael Jackson, Michael Jordan und wir haben den Gitarristen oder Bassisten Möller Jakob, MJ. Das geht mir so in der Nacht durch den Kopf, wenn ich aufwache. MJ, bin so stolz, ich kenne MJ. Das war der ganze lustige Teil von der heutigen Predigt. Ich würde gerne am Anfang beten, dass wir gleich zur Sache kommen können. Auch online möchte ich herzlich einladen, mitzubeten, auch in Linz, falls alles funktioniert. Seht ihr mich jetzt live, ich bin's. Ich war vor kurzem noch bei euch, aber jetzt möchte ich gemeinsam mit uns alle beten, weil mir liegt die heutige Message tatsächlich am Herzen wie etwas, wie lange schon nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu uns sprichst, dass du unsere Herzen öffnest und diese Haltung, die ein David hatte, ein Mann, der dich gekannt hat, dem wichtig war, dem bewusst war, wird eines Tages vor dir erscheinen. Und Vater, das bitte ich für heute, dass du unsere Herzen erweckst. Amen. Kann Theologie unser Leben verändern? Das ist der Titel der heutigen Predigt. Und ja, Theologie kann unser Leben verändern. Theologie heißt ja, also ist die Wissenschaft von Gott oder von dem Göttlichen, und Theologie, letztendlich gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Wenn wir Theologie hören, dann denken wir, ja, okay, ich muss Theologie studieren, dass ich meinen Kopf voll stopfe mit Wissen über Gott. Diese Art von Theologie wird dein Leben nicht verändern, sondern eher beschweren und vielleicht sogar töten. In der Bibel steht, dass das Wort ohne den Geist, wenn es nicht lebendig ist, tötet. Das heißt, du kannst beobachten, Leute gehen in die Bibelschule, lernen, weil sie glauben, sie gehen in die Bibelschule, möchten mehr über Gott wissen und sie möchten Jesus nachfolgen durch mehr Wissen, und sie kommen ungläubiger raus, weil sie die vielen Fragen, die ein Theologiestudium aufwirft, nicht handeln können unterm Strich. Hingegen, wenn Theologie, die Wissenschaft, das Wissen über Gott eine praktische Auswirkung hat in deinem alltäglichen Leben, in deinem Denken, deinem Handeln, deinem Geben, deinem Dienen, deinem Lieben, deinem Allem, deinem Fühlen, dann wird Theologie eine Revolution auslösen in deinem Leben. Leider sind wir in der Kirchengeschichte dort gelandet, dass wir so alle paar Generationen neue Kirchen gründen, neue Movements, ICF-Movement, Hillsong-Movement, katholisches Movement, evangelisches Movement, Methodisten-Movement, Heilsarmee-Movement, Baptisten-Movement, Big-Movement, CG-Movement, Movements, starten leidenschaftlich aus einer Begeisterung heraus, und nach ein paar Generationen, meistens sind es ein paar Jahre, macht man ganz viele Regeln, versucht das Movement einzukasteln in irgendwas, und schon merkt man, dass man verkirchlicht. Etwas, was lebendig angefangen hat, wird plötzlich tot. Das gibt es seit 2000 Jahren, spielen wir dieses Spiel, Apostelgeschichte, wow, Wahnsinn, was für ein Movement. Und die Kirche geht zwar nicht unter, aber sie schläft immer wieder so ein bisschen ein. Ich würde schon fast sagen, das Leben in einer Kirche kann sterben, das Leben in einem Christen kann sterben, so dahin vegetieren. Und deswegen heißt unsere Serie heute Send Revival. Revival, Wiedererweckungen, Revival, was auch immer, keine Ahnung. Ich habe das auch nur abgeschrieben, vom Robert. Etwas wiedererwecken, das verstehe ich hingegen. Und etwas wiedererwecken musst du ja nur, was gestorben ist. Da kann sich jeder Einzelne selber immer wieder prüfen und sagen, hey, bin ich noch so leidenschaftlich wie letzte Woche, letztes Jahr oder am Anfang meines Glaubens oder irgendwann? Oder plätschert es so dahin in der Sicherheit, ich komme ja sowieso in den Himmel, weil ich an Jesus glaube. Und deswegen werden wir die nächsten Wochen wirklich schauen, was um alles in der Welt braucht es, damit wir wieder erweckt werden. Es gibt verschiedene Bereiche unseres Lebens, die erweckt werden müssen. Aber heute geht es um, kann Theologie unser Leben verändern? Ich möchte heute ausschließlich über den Römerbrief sprechen. Warum möchte ich über den Römerbrief sprechen? Weil er wahrscheinlich der powervollste Brief im ganzen Christentum ist. Und es waren drei große Persönlichkeiten des Christentums bis jetzt und viele mehr, die wurden durch einfaches Lesen des Römerbriefs erweckt, wiedererweckt, zum ersten Mal gläubig und haben verstanden, was Gott ihnen sagen möchte. Und wir sehen beim Römerbrief einfach die Essenz vom Evangelium. Aber die Auswirkungen zum Beispiel, wenn wir schauen, John Wesley, der Gründer der Methodisten, einer der verrücktesten Prediger, die es jemals gegeben hat, er hat 40.000 Mal gepredigt in seinem Leben, ist auf dem Pferd, auf Schiff, überall durch die ganze Welt gezogen, hat zwei Kontinente beeinflusst und er sagte, während er die Veränderung beschrieb, also er hat die Erlebnisse von Martin Luther gelesen, während er die Veränderung beschrieb, die Gott durch den Glauben an Christus im Herz führt, fühlte ich mein Herz seltsam erwärmt. Also dieser Wesley hat über den Römerbrief gelesen, was Luther erlebt hat, Martin Luther, und kam dadurch zum Glauben, erlebte diese Wiedergeburt. Augustinus von Hippo, ich lese gerade ein Buch vom Augustinus von Hippo, der lebte 300 nach Christus. Also es gibt leichtere Lektüre, das kann ich dir sagen. Gell? Also das ist wirklich krass. Aber was mir gefällt bei 1700 Jahre altes Buch lesen, da gehst du ehrfürchtig hin und du denkst, und dann schreibt er so, mein Leben war voller Sorgen, mein Herz war unruhig. Denk mal, wie ich? Hat sich nichts geändert. 1700 Jahre später machen sich die Leute immer noch Sorgen und wir dürfen Jesus wieder neu entdecken. Also das, der Augustinus von Hippo, der Hippo, schrieb, da hörte er von ferne eine Stimme, die sagte, nimm und lies. Augustinus schlug den Römerbrief aus und las. Ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht, legt als neues Gewand den Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht für euren Leib, dass ihr die Begierden erwachen. Er hat es gelesen und dann schreibt er, in seinen Bekenntnissen schrieb Augustinus später, dass in diesem Moment ein Licht in sein Herz eindrang und das alle Zweifel vertrieb und ihm Frieden und Gewissheit schenkte. Er bekam die Kraft, ein enthaltsames Leben im Dienst Gottes zu führen, ließ sich taufen, gründete eine Gemeinschaft, wurde Priester und später Bischof. 300 nach Christus. Martin Luther, 1500 nach Christus. In seiner Vorrede zum Römerbrief 1522 schrieb Martin Luther, diese Epistel, also der Römerbrief, ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium, welches wohl würdig und wert ist, dass sie ein Christenmensch nicht allein von Wort zu Wort auswendig wisse, sondern damit täglich umgehe, als mit täglichem Brot für die Seele. Also Challenge accepted, nicht den Römerbrief nur auswendig lernen, sagt Luther, sondern jeden Tag damit umgehen, damit das, was dort drinnen steht, in unserem Herzen und in deinem Leben als Christ lebendig wird, weil ich glaube, dass wir eine tägliche Erweckung brauchen, damit wir wissen, wer wir sind, und damit wir ein siegreiches Leben führen, von Sieg zu Sieg. Der Römerbrief wurde 55 bis 56 nach Christus geschrieben und Paulus war der Autor dieses Briefes. Und es ist brillant. Und ich möchte euch so ein paar Hauptstücke einführen und nachlesen kannst du dann auch noch selber. Aber nachdem ich alles vorgelesen habe, was ich aufgeschrieben habe, musst wahrscheinlich nicht mehr viel lesen, ist schon alles drin. Die Leute im Livestream rechnen damit, dass wir überziehen. Also das Mittagessen kannst per App den Ofen schon abschalten. Gut, Römer 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Jesus Christus. Die Einleitung, der Main-Satz von diesem Paulus, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Sie zeigt uns, also die Botschaft Gottes, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch den Glauben, denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Durch den Glauben, nicht durch das Tun, sondern durch den Glauben. Und dieses Evangelium, wo Paulus sagt, ich schäme mich nicht dafür, ist so eine außergewöhnliche Botschaft, so extrem krass, dass er sagt, ich schäme mich nicht dafür, obwohl damals die Botschaft vom Kreuz war eine Botschaft der Schande, weil dass man deinen Messias gekreuzigt hat, war ja das Allerletzte, weil das Kreuz war ja nicht so wie heute, du hängst ein kleines Goldkreuz oder ich so ein riesen Silberkreuz um, sondern das Kreuz war wirklich peinlich. Was muss das für ein mickriger Gott sein, der am Kreuz stirbt? Ort der Schande. Deswegen sagt er, ich schäme mich trotzdem nicht vor den Römern. Weil die Römer hat gesagt, das Kreuz ist so verabscheuungswürdig, dass ein Römer nicht mal gekreuzigt werden darf. Es gibt drei Punkte, die für uns wichtig sind. Der erste Punkt ist unser Gottesbild. Wenn du verstehen willst, was Jesus getan hat für dich, was eigentlich in der Bibel steht, im Evangelium, warum Jesus so, warum dieses Evangelium so außergewöhnlich ist, musst du verstehen, wer Gott ist. Wir haben Gott oft runterreduziert auf, ja, mal schauen, so der Bibabo, Bibelbastelbogen, und ich sehe das anders wie Gott. Kennst du das, wenn du über moralische Dinge redest oder über die Bibel? Ja, ich sehe das anders. Ja, gut. Das musst du mal Gott sagen. Mutig. Stehst vor Gott, so Tag des jüngsten Gerichts. Dabei, nicht dabei, dabei, nicht dabei. Ja, ich sehe das anders. Für mich stimmt es heute nicht. Ja, Gott ist Gott. In Römer 1, Vers 20, seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat, und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Seit Erschaffung der Welt, seit diese Welt pulsiert, das Universum, können wir alle an dem, was uns umgibt, wenn du auch Menschen anschaust, wenn du die Geburt anschaust, die Systeme, wie die Welt, wie die Physik, wie alles funktioniert, können wir dieses pulsierende Leben sehen. Und es ist dieser einzige, eine wahre Gott, der pulsiert in Liebe, der pulsiert in Gerechtigkeit, der pulsiert in Gericht, der pulsiert in Zorn, der pulsiert in diesem ganzen Leben, das das Universum mit sich bringt. In allem sehen wir diesen Gott. Und wir haben keine Ausreden, dass es Gott nicht geben würde. Und er ist der eine Gott. Und deswegen, unser ganzes Leben sollte geprägt sein von Respekt, Ehrfurcht und Gottesfurcht vor diesem einen Gott, vor diesem liebevollen, außergewöhnlichen Gott, der uns kennt, uns Menschen sieht und weiß, woher, wohin. Aber es ist am Schluss Gott. Es ist Gott, unverständlich, unsagbar groß, und je näher du ihm kommst, umso weniger wirst du ihn verstehen und überhaupt ihm sagen können, was er zu tun hat. Wir können zu ihm beten und wir können durch Gebet seinen Willen sogar beeinflussen, aber er ist Gott und nicht wir. Nicht wir in unserer Familie, nicht wir in unserem Block, nicht wir in unserer Stadt, nicht wir in unseren Nationen. Gott ist Gott und regiert über alles und hat das letzte Wort. Er wird den Vorhang zumachen auf dieser Welt oder er lässt ihn noch eine Zeit lang offen, weil er Gott ist. Und deswegen sind wir dazu geschaffen, ihm Ehre zu geben. Das heißt, Danke zu sagen jeden Tag. Und das ist Gott. Und das müssen wir uns bewusst sein. Ohne Angst, aber mit diesem Wow, es gibt Gott. Und dann gibt es den Menschen. Das ist einfacher erklärt. Der Mensch ist bankrott. Und ich versuche jetzt hier ein paar Dinge chronologisch abzuhandeln. Und ich möchte auch niemanden auf die Füße treten. Ich möchte nur vorlesen was sagen, was hier in der Bibel auch steht. Also es gibt ein Wort, das ist vielleicht zentral, wenn wir die ersten Kapitel lesen, das ist Sünde. Der Mensch ist bankrott wegen Sünde. Sünde, wir haben ja so ein komisches Bild über Sünde, das sind immer die anderen, die Fehler machen. Sünde heißt Zielverfehlung, Harmatia. Und diese Harmatia kommt aus dem Bogensport, habe ich vielleicht schon tausendmal erklärt, auch Get Free Day, immer ein alles Ding. Aber es ist eine Zielverfehlung unserer Bestimmung. Wir haben einen guten Gott, der meint es gut mit uns. Und wenn wir sündigen, wenn der Mensch sündigt oder wenn das Wesen der Sünde unser Leben bestimmt, dann leben wir als Menschen, als Familien, als Individuen, als Nationen in der Zielverfehlung. Du kannst als ganze Nation in der Zielverfehlung leben. Deswegen wird Gott letztendlich auch mit ganzen Nationen reden und sagen, hey Burschen, ihr Österreicher, gell? Und Madeln. Da war was. Warum habt ihr mich nicht geworshippt? Ihr habt es doch gesehen, die Berge sind so schön. Warum habt ihr nur das Geld aus den Bergen rausgeholt und nicht die Dankbarkeit? Keine Ahnung, ob er das sagt. Das war jetzt frei interpretiert. Aber es geht um diese Harmatia, diese Zielverfehlung. Und in Römer 1, Vers 18 bis 19 steht, doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Dabei wissen sie von Gott und Gott selbst hat ihnen die Erkenntnis gegeben. Du weißt, was richtig oder falsch ist. Gläubig oder ungläubig, irgendwo tief im Herzen, wissen die Leute, was richtig oder falsch ist. Ich rede oft mit Ungläubigen, die sind gottlos, gottloser geht gar nicht. Die wissen genau, was ich als Christ zu tun habe. Du darfst es, du darfst das nicht. Ah, du bist der Christ, du machst das. Logisch wissen sie das, weil das Gesetz Gottes in unser Herz geschrieben ist und der Mensch weiß, letztendlich, was richtig und falsch ist. Aber es ist alles, wir buttern alles zu durch Medien, durch Prägungen und so weiter, bis wir gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Und aus einer Lüge machen wir die Wahrheit. In Römer 1, Vers 20 bis 21. Deshalb haben sie keine Entschuldigung, von Gott nichts gewusst zu haben. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Also du kannst die Zeitung lesen und das kannst du einfach so eins zu eins über die Zeitung legen. Sie fingen an, sich unsinnige Gedanken zu machen. Schau dir unsere Gesellschaft, unsere Medien an. Wie viel unsinnige Gedanken sich wir uns machen. Ich rede nicht einmal von den anderen, ich rede nur mal über uns hier. Das reicht schon. Zu dem Punkt kommen wir schon. In Römer 1, Vers 25. Sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott geschaffene Götzendienst. Darf ich hier einen kurzen Punkt machen? Weißt du, was für einen Mann wirklich der Test ist, ob er ein Götzendiener ist, wenn das Motorrad kaputt geht? Das ist wirklich so. Oder ich meine, das ist, ich mache meinem Motorrad Komplimente, was das für einen schönen Hintern hat. Und also, meine Frau sagt, spinnst du jetzt? Und sagst, das Motorrad hat ein schönes Hinterteil. Sicher, aber. Und dann geht es kaputt, oder? Und dann habe ich gemerkt, der Test. Und das Auto geht auch noch kaputt, das Jesus mir geschenkt hat. Gell? Und alles, und du merkst dann so kleine Tests im Leben, was ist dir wichtig? Das von Gott Geschaffene, statt den Schöpfer selbst, dem alle Ehre gebührt, in Ewigkeit. Amen. Und jetzt kommt so richtige Breitseite. Deshalb überließ Gott sie ihren schändlichen Leidenschaften. Die Frauen wandten sich vom natürlichen Geschlechtsverkehr ab und suchten die sexuellen Beziehungen zueinander. Und auch die Männer hatten keine sexuellen Beziehungen mehr zu Frauen, wie es der natürlichen Ordnung entspricht. Stattdessen entbrannte in ihnen die sexuelle Lust zueinander. Männer trieben Schändliches mit anderen Männern und erlitten an sich selbst die Strafe, die sie verdienten. Wir sind hier mitten in der Harmatia, in der Zielverfehlung eines Lebens. Ich mache da noch weiter, aber ist Homosexualität Sünde? Ja. Eine Zielverfehlung, es ist nicht der natürlichen Ordnung. Gott hat sich das nie so gedacht. Natürlich, man muss Menschen annehmen, jeder hat seine Herausforderung, aber es ist letztendlich diese Zielverfehlung, dass wir am Ziel vorbeischießen, das Gott letztendlich für uns gedacht hat. Ist Scheidung Sünde? Ja. Ist Zorn Sünde? Ja. Sind Zielverfehlungen? Gott hat sich's für den Menschen anders gedacht. Aus Liebe, weil wir seine Geschöpfe sind. Und deswegen hasst Gott Sünde so extrem, weil sie Menschen zerstört und verwirrt. Da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, überließ er sie ihren verwerflichen Gedanken, sodass sie tun, was sie nie tun sollten. Ihr Leben ist voller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterlist. Sie reden hinter dem Rücken über andere Menschen und verleumden mit Mitmenschen und hassen Gott und sind unverschämt, stolz und großspurig. Wir als Christen sind oft schnell, die Menschen zu verurteilen, die in moralischen Fehlern leben, die in offensichtlichen Sünden leben, offensichtlichen Dingen. Und dann geht man als Christen, als Kirche, gehen wir auf die Homosexuellen los, auf die Queers, auf alle und vergessen, dass Habsucht, Gier, Geiz, Schlechtreden über andere in dieselbe Kategorie fällt. Selber Text im Römerbrief, der sagt, Gott hat sie dahingegeben. Ihr merkt, die Bankrotterklärung des Menschen ist da. Der Unwissende ist schuldig und der Wissende noch schuldiger. Wir wissen alles und machen es trotzdem. Und in Römer 2, Vers 1 geht es weiter, aber du bist ja genauso wie sie und hast dafür keine Entschuldigung. Wenn du sagst, jetzt die Bösen, die wir gelesen haben, wenn du sagst, dass sie bestraft werden sollen, dann verurteilst du dich damit selbst, weil du genau dasselbe tust, wenn du über sie richtest. Das ist das Problem, wir sagen, dass die Sünder, die Bösen sind, sollen verurteilt werden und in dem Moment stellen wir uns dasselbe rein. Keiner von uns ist besser wie irgendwer. Und wir wissen, dass Gott jeden, der so handelt, gerecht richten wird. Meinst du, Gott wird andere richten und verurteilen, wenn sie so handeln und dich, der du dasselbe tust, ungestraft lassen? Ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Aber nein, du trägst selbst dazu bei, dass Gottes Zorn immer größer wird, weil du dich hartnäckig weigerst, auf dem falschen Weg umzukehren. Denn am Tag des Gerichts wird Gott, der gerechte Richter über die ganze Welt, alle Menschen nach ihrem Tun richten. Wir sind alle im selben Boot. Lieber Mensch, wenn du mit dem Finger zeigst, pass auf. Sage ich zu mir, ich kenne mich. Sobald ich mein Leben einigermaßen wieder im Griff habe, finde ich sofort bei den anderen, was sie falsch machen. Kennst du das? Nur ich? Also ich bin halt so schwach, mich haut es sowieso durchs ganze Leben. Und da denke ich mir manchmal, ja, jetzt hast du ein bisschen Oberwasser, René, und schon finde ich beim anderen, was er falsch macht. Er wird denen das ewige Leben schenken, die beharrlich das tun, was gut ist und sich nach der Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit sehnen, die Gott gibt. Denjenigen aber, die nur für sich selbst gelebt haben, die nicht der Wahrheit, sondern der Ungerechtigkeit gehorchten, wird Gottes ganzer Zorn treffen. Not und Angst wird über alle hereinbrechen, die nicht aufhören zu sündigen. Ja, sind jetzt die nicht aufhören zu sündigen nur die bösen Ungläubigen oder gehören wir da dazu? Das kannst du dir selber beantworten. Und weißt du, hier kommt langsam der Turning Point. Wir warten oft aufs perfekte Leben. Wir merken, okay, ich bin sündig, okay, stimmt, schlechte Gedanken habe ich auch und jetzt hat er recht und entlarvt und so. Am liebsten würdest du dich ja jetzt verstecken, weil du merkst, Gott sieht dich jetzt genau und er weiß in deinem Leben, wie du urteilst und richtest. Und dann wollen wir uns verstecken und denken, oh, ich will besser. Und dann, ja, ich werde Gott dienen, wenn ich dann besser bin und wenn ich das und ich habe noch so viele Dinge in meinem Leben. Und wir warten oft aufs perfekte Leben. Wir erwarten, bis es sich richtig anfühlt, bis wir ganz gesund sind, bis wir ganz heil sind. Und wir sitzen so in der Gleichgültigkeit und sagen, viel Spaß beim Warten auf dein perfektes Leben. Du wirst es nie erreichen. Wir sind bankrott als Menschen. Wir werden es nie erreichen und nie schaffen aus unserer eigenen Kraft. Alleine den Text, den ich jetzt gelesen habe, ist eine total Bankrotterklärung für uns alle. Hör auf, dich besser darzustellen, als du bist. Dein Titel wird dich nirgends hinbringen. Du kannst in den besten Kreisen verkehren. Es wird nichts. Richard Lugner, den haben wir gestern beerdigt, hat gesagt, ich entscheide selbst, was mir peinlich ist. Ich habe mir gedacht, was für eine geile Aussage. Der war nicht, ich weiß nicht, vielleicht war er Christ, ich kann es nicht beurteilen. Keine Menschenfurcht. Und wir versuchen unser Leben aufrecht zu erhalten. Natürlich wollen wir nicht sündigen und das darf auch er nicht, das darf niemand und Verbrechen und so weiter. Aber wir leben oft in unserem Kleinen und wollen unsere Welt aufrecht erhalten, alles perfekt und schaffen es nicht. Und ich entscheide selbst, was mir peinlich ist. Wir sind sowieso offen vor diesem Gott. Paulus, der größte Theologe im Neuen Testament, schreibt folgenden Satz voller Verzweiflung im Kapitel 7 im Römerbrief. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute tun will, unweigerlich das Böse tue. Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen, doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Die Position, die wir hier gesehen haben, ist eine Position der Sklaverei. Wir sind von Natur aus als Menschen Sklaven der Sünde. Und wenn du mal sündigst und wenn Dinge in deinem Leben nicht perfekt laufen, dann ist es, weil dieses Wesen der Zielverfehlung in dir wohnt. Das ist, wir sind Menschen und du kannst dich aber jetzt, und das ist der Punkt, wo der Römerbrief weitergeht, du kannst dich ausruhen und sagen, ich bin halt ein Sklave der Sünde, ich kann nicht anders, mache ich halt weiter. Und es gibt den dritten Punkt und das ist das trotzdem, trotz der totalen Bankrotterklärung des Menschen geht's weiter. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können wir alle ohne Unterschied gerecht werden. Alle von uns sind im gleichen Topf als Menschen, haben gesündigt und alle können durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Dieses elende, schlechte Gewissen ist einzig und alleine zu bekämpfen, dieses Gefühl, es reicht nicht, durch den einzigen Glauben an Jesus. Doch Gott erklärt uns aus seiner Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von aller Schuld befreit hat. Mein Gott, was für ein krasser Gott. Zuerst totale Bankrotterklärung. Wenn ich das lese, merke ich, da bin ich dabei. Und dann nur durch den Glauben bin ich plötzlich von all dem befreit. Jetzt ist es so einfach. Für Jesus war es nicht einfach und bei uns ist nur der Glaube und das Vertrauen an Jesus reicht. Wir sind von Gott gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte. Der Gott, der alles sieht, hat Jesus geschickt und dieser Jesus ist der große Releaser. Nicht nur, dass du mal vor Gott stehst und wow, gerade noch in den Himmel geschafft, sondern auch für unser Leben. Freiheit von diesem ständigen Druck, dass es nicht reicht. Dieses ständige, ich schaff's nicht. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Da Christus in euch lebt, dieser Gott hat sich sogar entschieden, in uns Menschen zu leben. Online in Linz, Jesus wohnt in euch. Hier, Jesus wohnt in dir. Durch den Glauben, der Schöpfer des Himmels und der Erde, irgendwie schafft das da drin, zu leben. Wird zwar euer Körper aufgrund eurer Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen seid. Der Geist Gottes von Jesus, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie Christus den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes bestätigt tief in unserem Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Oh, ich muss sündigen, ich muss schlecht denken, reden, geizig sein. Ich bin doch ein Sklave, ich schaff's nicht, ich komme nicht raus. Dieser elende Sklavenstuhl. Du selbst darfst darauf Platz nehmen oder du sagst deshalb, ich verhalte mich nicht mehr wie der alte Mensch, sondern ich nehme auf dem Stuhl Platz, ich wechsle einfach die Position. Mein ganzes Leben ist von einer anderen Position heraus. Hier muss ich kann nicht anders. Ich bin ein Sklave, ich glaube zwar irgendwie an Gott, bin ein Sklave und ich schaff's nicht. Aber ich bin ein Kind Gottes durch den Glauben und aus dieser Position heraus bin ich Prinz René. Mein Vater ist der König. Ich muss nicht. Ich wollte immer schon Prinz sein. Viele wollen ja Prinzessin sein, ich bin der Prinz. Der Prinz kann einfach machen, was er will. König beschützt ihn, er kriegt alles geschenkt und hat wirklich Autorität aufgrund von gar nichts. Er muss einfach nur seine Position einnehmen. Und ich empfehle dir und uns allen aufgrund vom Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus, haben wir die Position als Kinder Gottes und von hier heraus werden wir vielleicht wieder Fehler machen. Aber wir sind nicht Sklaven der Sünde, sondern befreit zu beten, befreit Jesus nachzufolgen, befreit unser Leben zu geben, zu spenden, zu missionieren, alles zu lieben, von Jesus zum Erzählen, ich bin ein Prinz. Wenn ich auf der Straße bin, dann habe ich Autorität, wenn ich Menschen von Jesus erzähle. Mein Vater ist der König, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht für die gute Botschaft. Das ist meine Position als Kind, als angenommener Sohn. Mache ich Fehler? Unendlich viel. Wie du wahrscheinlich auch. Aber ich habe mich entschieden, mein Leben aus der Position des Kindes Gottes heraus zu leben und zu starten. Ich war ein Sklave. Manchmal verhalte ich mich wie ein Sklave. Aber ich möchte mit dir gemeinsam aus dieser Position heraus leben. Weißt du, wenn du ein Sohn Gottes bist, ein Kind des Königs und diese Position hast, wird es dir einfach fallen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, moralische Entscheidungen, zu Jesus zu stehen, nicht zu lügen. Kinder Gottes lügen nicht, Punkt. Warum soll ich vor der Ehe mit meiner Frau zusammenleben? Das macht ein Prinz nicht. Er macht es nicht. Warum? Wir diskutieren hin und her. Macht der Sklave. Aber ein Königskind entscheidet sich anders. Habe ich Angst vorm Sterben? Ja. Ja, ja. Vom Prozess. Das ist wirklich unangenehm. Ich weiß, ich bin in einem Alter, keine Ahnung, ich denke da öfter drüber nach. Vielleicht, weil ich Motorrad fahre. Genau. Als Bergsteiger denkst du auch drüber. Ich mache so viele gefährliche Sachen, denke mal, wie wird's denn, gell? Wenn du abstürzt, wie lange werde ich fallen und dann, was denke ich dann in der Zeit, gell? Sind das so Gedanken, was vielleicht machst du dir Gedanken nicht, gell? Aber aus der Position heraus eines Kindes Gottes freue ich mich, bei meinem Vater, dem König, eines Tages anzukommen. Ich möchte nicht nur hier auf der Welt worshipen. Das ist langweilig. Ich habe schon alles gesehen, aber ich möchte Gott sehen. Ich möchte von Angesicht zu Angesicht, aus dieser Position. Ich bin ein Prinz und so verhalte ich mich. Mache ich Fehler? Ja, nochmals. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Weißt du, das ist ganz eine persönliche Sache, ich habe auf mein Erbe verzichtet. Also Familienerbe, es war nicht so viel und aber Bruder und Auszahlen, aber lange Geschichte. Das hat mich immer aufgeregt. Ich habe gesagt, wie dumm bist du eigentlich, gell? Hätte ich einfach nichts geerbt oder einen Teich mit ein paar Fisch drin, das hätte auch nichts gebracht, weil ich will ja nicht rein. Und dann habe ich gemerkt, nein, als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum, denn alles, was Gott seinem Sohn Jesus Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Mache ich ja sowieso, durchs Leben muss er irgendwie. Aber das, was Jesus gehört, gehört auch mir. Und ich habe mal so auf mein Leben zurückgeschaut und habe gemerkt, Wahnsinn, ich bin so beschenkt. Ich bin wirklich so ein Prinzenkind, so unverdient verwöhnt. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Gott hat uns nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wie wird er uns dann auch mit ihm nicht alles andere schenken? Das Leben hier ist endlich, 20, 30, 40 Jahre, dann geben wir alle einen Löffel ab, ganz sicher, da bist du auch dabei. Aber Gott wird uns alles mit ihm schenken, das ist nicht das ewige Leben, fängt nicht an dann, wenn du stirbst, sondern das ewige Leben fängt dann an, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst und weißt, hey, ich bin ein Prinz, ich bin eine Prinzessin und alles, was dem Vater gehört, gehört mir. Die Probleme musst halt auch mitnehmen, aber auch die guten Sachen. Alles gehört dir und seine Gegenwart, seine Kraft. Montagmorgen, wenn du glaubst, du schaffst es nicht, Jesus ist bei dir. Ich habe ewiges Leben. Ja. Ich habe ewiges Leben bekommen. Ein neues Leben nach meiner Sucht. Eine Berufung über gesundes Hirn. Rein medizinisch gesehen. Was drin ist, ist Ansichtssache. Mir ist bewusst geworden, ich habe einen Führerschein geschenkt bekommen damals. Ich habe einfach gebetet, keine Kohle gehabt, habe einen Führerschein geschenkt bekommen. Eine Frau, ein Zuhause, ein Auto, ein Motorrad, ein weiteres Auto geschenkt. Gut, jetzt ist es wieder beim Mechaniker. Aber das liegt nicht daran, dass es ein Citroën war. Das passiert auch beim Mercedes, gell? Wir haben eine krasse Wohnung im Wienerwald. Ich habe die ganze Welt gesehen. Wollte ich nicht, hat sich so ergeben. Ich habe Freunde auf der ganzen Welt, darf sie bereisen. Freunde hier in der Kirche. Habe Einfluss auf Menschenleben, darf predigen auf verschiedensten Bühnen. Darf in die kleinsten Dörfer gehen und Leute besuchen und predigen. Ich durfte eine OP überleben. Ich durfte in meinem ganzen Leben alle möglichen Sportarten machen. Deswegen tut mir jetzt alles weh. Ich bin mit außergewöhnlichen Talenten beschenkt. Ich finde mich super. Ich habe genug Geld zum Leben. Und ich darf träumen. Und noch und nöcher bin ich beschenkt mit diesen Gaben, die Jesus bekommen hat. Und er gibt sie einfach dir und mir weiter. Wir müssen die Augen aufmachen und es sehen, was du für ein privilegiertes Kind Gottes bist. Ich möchte dich einladen, heute dein Sklaven-Dasein zu verlassen. Wenn du Jesus nicht kennst und du merkst, bist ein Sklave der Sünde und der Gottlosigkeit, mit einem Gebet des Glaubens kannst du deine Position ändern. Jetzt bin ich auch Prinz. Und diese Position will uns der Teufel rauben über alles. Deswegen brauchen wir Erweckung und Klarheit, um das zu sehen. Vielleicht bist du Sklave deiner Introvertiertheit, Sklave deiner Menschenfurcht. Vielleicht bist du würdest gerne, kannst du aber nicht, hast Angst, Menschen von deinem Glauben zu erzählen. Ich lade dich ein, den Thron des Kindes zu betreten. Und zum Abschluss, deshalb, Römer 6, Vers 13, lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse zu werden und mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Das alles hat einen Grund. Dir ist ein neues Leben geschenkt worden, damit du für Gott ein Werkzeug bist. Das ist nicht einfach so, weil Gott gesagt hat, ja, schenk mir daher, macht gar keinen Sinn. Gott macht alles mit Sinn und Zweck und er will, dass wir Werkzeuge für ihn sind auf dieser Welt. Lass uns gemeinsam beten, auch zu Hause, wo du bist, online in Linz, als ganze Kirche hier. Und einfach vielleicht tust du dir schwer, das rein kopfmäßig zu verstehen. Das macht überhaupt nichts. Wir wollen gemeinsam beten, dass Gott uns die Augen unseres Herzens aufmacht, damit wir verstehen und leben können als Kinder Gottes. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute hier bist und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du unser Leben erfüllst mit deiner Erkenntnis. Jesus, ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier um Klarheit. Auf der einen Seite Klarheit, dass wir eine Bankrotterklärung von dir abgeben können. Auf der anderen Seite, Jesus, danke ich dir, dass du uns durch den Glauben gerecht gemacht hast. Jesus, du hast gesagt, wo die Schuld groß ist, ist die Vergebung und die Liebe noch viel größer. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du den Raum jetzt hier in online, in überall, wo Leute jetzt zuschauen, hier im Raum, auf der Galerie, in der Babyworld, dass du uns unsere Augen öffnest, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sondern dass wir Kinder Gottes sind. Und dass wir einfach verstehen, dass Sünde uns eigentlich nur zerstört und du das deswegen hast. Danke Gott für deine Liebe, für deine Klarheit in deinem Wort und für deine Reden. Und ich bitte dich genau jetzt, wenn wir den Song singen, dass du einfach auf uns einfach einwirkst mit deiner Kraft, Jesus.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.